Willkommen bei der weiteren Ausgabe von Eros und Psyche. Heute mit mir, Michael, und unserem heutigen Thema Tantra. Nun, Tantra ist heutzutage in aller Munde. Es gibt sehr viele Studios und Anbieter, die Tantra-Massagen anbieten. Wir wissen teilweise, dass Tantra irgendwie so aus dem indischen Raum kommt, aber was ist eigentlich Tantra wirklich? Was bedeutet es, tantrisch zu massieren? Und welche Benefits oder welchen Sinn hat denn eine Tantra-Massage? Das wird uns heute Deva erzählen. Viel Spaß und genießt es!
Hallo Deva und willkommen bei Eros und Psyche.
Hallo! Grüß dich.
Freut mich, dass du da bist. Ich würde mal gleich so anfangen. Du bist ja für mich jetzt so, wie ich dich kennenlernen durfte, von allen den Unterlagen, bist du für mich eine Tantra-Expertin. Natürlich bist du auch viel mehr als das, aber vorrangig bist du das, Tantra-Expertin. Könntest du uns und unsere Zuhörer mal sanft in das Thema Tantra einführen? Also ich glaube, für viele, die sich damit nicht auskennen, ist es praktisch so eine Art Ritual, der irgendwas mit der Sexualität zu tun hat. Da geht es um Sinne. Also ich glaube, für viele ist es noch ein Begriff, der sehr schwammig ist. Kannst du uns da einführen?
Ja, das ist das Problem. Es ist ein bisschen schwammig.
Okay.
Das kann ich so einfaches einführen, weil es ist, Tantra ist nicht gleich Tantra-Massage. Ja? Ich arbeite ja hauptsächlich mit Tantra-Massagen. Und ich erkläre mal kurz, was Tantra ist. Also Tantra ist eigentlich schon eine Art spiritueller Weg, der, ich sag mal, im Gegensatz zu Yoga oder vielen anderen Sexualität nicht ausschließt und sich auch mit Tabus beschäftigt. Und es ist aber eigentlich fast eine Art Lebenseinstellung, würde ich sagen. Also ich versuche es immer so, Bewusstsein in allem, was ich bin und tue, zu sagen, ja.
Okay.
Es gibt sehr viele verschiedene Tantra-Wege. Es gibt auch Tantra-Wege ohne Sexualität. Das kommt so ein bisschen aus dem indischen Raum, aber auch, es gibt verschiedene Ecken aus dem buddhistischen Raum. Gibt es verschiedene Ecken, wo das herkommt und womit es zu tun hat. Früher war es eher ein geheimeres Ding. Jetzt hat sich das sehr geöffnet. Und in den 70er Jahren letzten Jahrhunderts, jetzt sagt man schon letzten Jahrhunderts,
okay. Ja.
Da hat sich das bisschen entwickelt, was ich Neo-Tantra nenne, wo dann die Tantra-Massage dazugehört. Also eine neue Form von Tantra, das hat sich viel um Osho gedreht. Also vielleicht sagt der ein oder andere noch Bhagwan was. Das war ein spiritueller Lehrer in Indien. Da sind sehr viele Europäer hingegangen und er hat festgestellt, dass die Europäer mit Sexualität alle irgendein Problem haben. Und die Inder auch. Okay. Also das war auch für die Inder ganz spannend. Und da hat er sich ein bisschen mehr mit dem Thema Tantra beschäftigt. Und in seinem Ashram gab es halt, ich sag mal so, verschiedene Strömungen, die zusammenkommen. Körper, Geist und Seele. Die zusammen experimentiert haben. Also Leute, die, ja wie gesagt, aus aller Welt kamen, auch teilweise Sachen mitgebracht haben aus aller Welt. Und in diesem Raum entstand so dieses bisschen Neo-Tantra. Da gab es dann einige, die sich spezialisiert haben darauf. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus diesem tantrischen Kontext und, ich sag mal, mehr Psychologie, europäische Psychologie, Dinge, die ungelebt sind, zu leben und so weiter. Das war damals noch ziemlich heftig, also mit Konfrontationstherapie und so, wie das in den 70er Jahren war. Jetzt und aber auch rituell. Ne? Das Tantrische hat auch was sehr Rituelles. Und daraus ist ein bisschen dann so die Tantra-Massage entstanden, wobei die eigentlich fast in Deutschland entstanden ist. Gab es noch Andro. Der ist halt, Andro Rothe, der ist halt so in der Gegend rumgefahren und hat da wohl unter anderem bei Osho, aber auch in irgendwelchen Höhlen noch so ein paar Tantrikas gefunden, keine Ahnung. Jedenfalls hat er sich sehr mit Massage beschäftigt. Und das hat er erstmal erotische Massage genannt. Dann gab es noch ein paar andere, der Josef Kramer und die Anni Sprinke. Die haben dann sozusagen das entwickelt, was sich halt als Yoni-Massage und als Linga-Massage etabliert hat. Das ist die Massage der Genitalien, weil da wirklich auch sehr viel beachtet wurde. Das kommt so aus dem Tao mehr, also gar nicht so sehr wiederum aus der Tantra-Ecke, sondern mehr aus dem Tao. Weil im Tao, die haben sich, also in Asien, die haben sich ja viel mit dem Körper beschäftigt und dem Qi und der Lebensenergie und so weiter. Und haben, die sehen das eigentlich sehr pragmatisch. Sex zu haben ist gesund. So. Sex zu haben ist gut für die Lebensenergie und das gebe ich auch ab, gebe ich absolut mit. Guten Sex zu haben ist gut für die Lebensenergie. Und die haben halt festgestellt, dass der Lingam, also der Penis und auch die Vagina oder die, ich sag mal, die Vulva, Yoni genannt im Tantra, sehr viele Akupunkturpunkte haben und dass es schön ist. Also genauso viele wie die Ohren und die Füße zum Beispiel. Wenn man gut Sex macht, dann ist es sozusagen ganz gut für die Gesundheit, wenn die so ein bisschen aktiviert werden. Und dann kommt natürlich noch das Psychologische dazu, dass wir aus der, ich sag mal, katholischen Ecke mit Sex nicht so gutes Gefühl hatten hier in Europa. Da war so eine Negation auf Sexualität und da kam dann halt noch so dieser therapeutische Anteil mit dazu, sexfreier zu leben. Das war auch in der Verbindung mit freien Liebe und so weiter und so fort entwickelt. Und die beiden, Josef Kramer, ist eigentlich schwul gewesen und hat halt aber für Männer da so ziemlich coole Sachen kreiert mit der Linga-Massage. Und die beiden haben richtig gute Arbeit geleistet. Also die Anna Sprinkel hat dann gesagt, das möchte ich für Frauen auch. Und es ist, ich sag mal so, während die Tantra-Massage viele Veränderungen auch hat oder viele Wege, wie man eine Tantra-Massage machen kann, ist die Linga-Massage und die Yoni-Massage ziemlich gleich geblieben. Es hat sich noch ein bisschen erweitert, aber die beiden haben richtig gute Arbeit geleistet. Und eine Tantra-Massage ist eigentlich quasi so eine Ganzkörpermassage, in der die Genitalien mitmassiert werden.
Okay. Ich unterbreche dich jetzt ganz, weil du hast jetzt natürlich ein enormes, so ein Informations-Overload fast gegeben, aber ich bin da wirklich total dankbar, dass du uns da wirklich auch diese geschichtliche Entwicklung mitgegeben hast. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist Tantra erstmal eine Art spiritueller Lebensweg und ich höre da ganz viel Betonung auf Achtsamkeit, ja? Ja. Das ist ja mittlerweile auch wieder relativ modern geworden, in der Psychologie sich dem Thema Achtsamkeit zu widmen. Es gibt ja heutzutage auch Leute, die Achtsamkeitscoaching und so weiter anbieten. Also das ist praktisch nur so Recycling von dem, was man schon früher wusste, dieses im Modernen würde das heißen, Leben im Moment, ja, wo viele halt Werbung draus machen, weil es ist ein schöner Slogan, die haben das tatsächlich dann versucht auch zu leben. Okay, und aus diesem spirituellen Weg ist dann eben langsam eine Massage entstanden, also etwas, was ein Masseur oder eine Masseurin praktisch jemandem anderen zugute tun kann.
Ja.
Jetzt, wenn wir uns auf diese Massage konzentrieren, was würdest du denn sagen, was ist der springende Dreh- und Angelpunkt, was ist der Unterschied zwischen einer Tantra-Massage und einer normalen Massage? Natürlich, klar wird das, werden die Genitalien mitmassiert, aber jetzt mal, wenn wir das weglassen würden, wo ist da der Unterschied?
Also das ist schon ein wesentlicher Punkt, weil, ich sag mal, die Tantra-Massage schließt die Lust nicht aus, sondern ein. Ja? Oft ist ja bei normalen Massagen wird der ganze Körper berührt und durchgearbeitet und durchgeackert. Und es gibt verschiedene Massagearten, manche, die mehr auf energetischer Basis passieren, manche, die mehr auf wirklich Durchkneten passieren, eher die Sportmassagen und so weiter. Aber die Tantra-Massage hat sehr viel Augenmerk auf die achtsame Berührung. Also das heißt, es gibt auch Berührungen, die relativ wenig Bewegung drin haben, sondern wo es einfach darum erstmal das Spüren. Also die Einladung ist, den ganzen Körper zu spüren und auch so, ich sag mal, so ein bisschen als Tempel der Lust zu genießen, aber auch eben nicht nur genital, weil wir ja oft so genital sind, sondern eben bis in die Fingerspitzen die Lust und den Genuss, Finger und Fuß, Zehen und überall, dass es sozusagen fließt, dass die Energie wieder fließt. Wir sind oft ziemlich blockiert in unserem Leben, auch durch, ich sag mal, Unachtsamkeit oder durch diesen ganzen vielen Eindrücke, die auf uns kommen und einfach in eigenen Körper wieder anzukommen, den eigenen Körper als Tempel zu sehen und mit Selbstliebe auszufüllen, das ist halt, ich sag mal, ein wesentlicher Punkt in der Tantra.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass wir heutzutage ja, abgestumpft sind und die Tantra-Massage vielleicht vielen dabei helfen kann, diese eigene Lust wieder zu erwecken?
Ja.
Oder einfach mal zu merken, wow, mein Körper kann so und also doch so viel irgendwie mehr wahrnehmen, als dass ich nur, als dass ich so im Alltag wirklich mitbekommen würde.
Ja, also kann man so unterschreiben, weil es ist ja wirklich so, wir sind ja auch sehr verkopft, einfach unsere ganze Gesellschaft ist extrem verkopft. Das heißt, wir beschäftigen uns zu 90% mit dem Handy, mit dem Computer, mit allen möglichen Dingen. Manche machen noch ein bisschen Sport, aber das hört, da hört es schon auf. Und ein bisschen Sex, das ist aber auch so rein und raus. Und wie lustvoll der ganze Körper sein kann und wie sinnlich der ganze Körper sein kann. Dafür haben wir oft wenig Zeit. Dafür nehmen wir uns wenig Zeit, und auch uns selbst zu entdecken. Ja? Es ist einfach so, wir wissen oft gar nicht viel von uns. Also was sexuell alles geht, wie das eigentlich alles funktioniert, wie groß die Yoni ist, also wie sozusagen, dass die Klitoris noch ein paar Schenkel da hat und so weiter. Das ist alles sehr auf die Klitoris bezogen, auf den Punkt, da drückt man dann ein bisschen drauf und dann ist es toll. Aber es gibt ganz wenig, es gibt gar nicht so viel Wissen darüber, über die männliche und die weibliche Sexualität. Es ist eine relativ eingefahrene Geschichte. Und oft ist es dann auch noch mit ein bisschen Mind. Wir erregen uns über Geschichten oder so. Und Tantra nimmt diesen ganzen, nimmt auch ein bisschen die Geschwindigkeit raus und alles nach unten auf dieses wirkliche Genießen des Moments. Ja. Ich denke schon, dass viele Menschen ein bisschen abgestumpft sind. Also deswegen, weil wir das einfach nicht gelernt haben.
Also ich höre das schon eben raus, oder? Also nicht nur die Achtsamkeit, sondern auch dieses Sich-Zeit-Nehmen spielen eine große Rolle. Dann ist es auch ein gewisses Selbstentdecken von dem, was gibt es da eigentlich alles noch in der Palette von vom Spüren, Berührungen und so weiter. Oder würdest du sagen, oder was würdest du sagen, inwieweit spielt vielleicht auch eine Veränderung in der Akzeptanz des eigenen Körpers eine Rolle?
Das ist oft eine Folge davon. Ja, natürlich. Es ist ja, wir haben auch durch die Medien so ein gewisses Vorstellungen davon, wie ein Körper auszusehen hat. Und es gibt eigentlich keine Frau, die nicht irgendwo ein bisschen einen Druck mit ihrem Körper hat oder ein Gefühl, da bin ich nicht so und da bin ich zu dick oder da ist dies oder da ist irgendwas.
Ich bin mir sicher, mittlerweile ist es bei Männern, glaube ich, auch ähnlich
geworden. Bei Männern ist es auch so, also auch genital auch oft so, dass sie Vorstellungen haben, wie so ein Penis auszusehen hat und was klein und was weiß ich nicht ist. Dabei gibt es ganz verschiedene Arten, Blutpenis oder sowas, der eher klein ist, aber dann größer wird. Und ja, es ist so ein bisschen eine Aushöhlung mit dem eigenen Körper, ja. Hey, da ist ja so viel möglich.
Wenn du die Leute eben tantrisch massierst, du machst es ja schon sehr lange, zum Beispiel, wenn jemand zu dir zum ersten Mal kommt, ich meine, so wie ich das verstehe, braucht Tantra auch schon, also tantrische Massage braucht schon auch irgendwie Vertrauen. Jetzt kommt aber ein Fremder zu dir. Wie funktioniert das?
Also für mich ist es jetzt kein Problem. Ich habe Frauen in meiner Massage natürlich. Für die, die kommen, ist ja meistens auch das Bedürfnis sehr stark, sich hinzugeben oder so. Also es ist jetzt eigentlich gar nicht so ein großes Thema, es sei denn, jemand hat wirklich Probleme. Ich habe natürlich auch Menschen mit wenig Erfahrung oder gar keine Erfahrung. Da nehme ich mir sehr viel Zeit auch für die Vorgespräche und so weiter und so fort und zu gucken eigentlich, wo will derjenige hin? Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, was ist das Ziel dahinter? Ja, was ist, willst du jetzt einfach eine schöne Massage haben, um sich zu genießen? Will er sich erst mal kennenlernen? Will er einfach Erotik oder will er eine Freundin und überhaupt erst mal was lernen über Sexualität und, und? Also das ist so ein bisschen so, was ist der Tenor und dass wir dann gucken, wie wir da hinkommen. Ich habe auch so einen kleinen Trick, weil bei Männern ist es immer gar nicht so einfach, wenn du fragst, was willst du? Da kommt gar nicht so viel raus. Und ich habe mir so einen Teller gemacht mit ganz vielen Untersetzern und da steht auf Liebe, Erotik, tiefe Entspannung oder eben, weiß nicht, ein bisschen zu Humor und Lebensfreude und Harmonie und was der Geier was. Also ganz, ganz viele schöne Worte oder Erforschung. Und die dürfen dann 3 Untersetzer ziehen, die ich dann unters Glas stelle. Und da habe ich ungefähre Vorstellungen, wo es hingehen
kann. Ja, das ist eine interessante Art, wie man die Informationen mal rausziehen kann, oder aus den Menschen.
Ich richte mich da so ein bisschen auf. Ja, ich habe das lange versucht, aber am Ende kommt immer so, ja, mach mal so.
Ja. Hast du Leute, die zu dir schon eine Weile kommen und die dir vielleicht dann auch mal nach, weiß nicht, paar Monaten gesagt haben, du, das hat mir richtig gut getan, diese Zeit mit dir, das hat mich auch irgendwie verändert. Ich gehe auch jetzt, sagen wir mal, in meinem privaten Leben, was die Sexualität betrifft, ganz anders damit um und ich fühle mich irgendwie besser. Hast du sowas?
Ja, habe ich auch, auf jeden Fall. Gut, ich habe auch manche Männer, ich sag mal so, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch viele Männer, wo jetzt Sexualität in der Beziehung nicht mehr so die große Rolle spielt, weil sie schon lange zusammen sind, ein bisschen eingeschlafen ist. Wo man dann auch manchmal gucken, ja, wie können wir sie denn wieder beleben? Was aber nicht immer so einfach ist mit den Frauen, wenn es einmal eingeschlafen ist. Aber ich habe ja auch Frauen, ich arbeite auch mit Frauen, da habe ich eher oftmals so ein bisschen mehr Missbrauchserfahrung oder Erfahrungen, nicht so tolle sexuelle Erfahrungen, die man erstmal wieder ein bisschen in ein schönes Gefühl für Sexualität bekommen oder sowas. Aber ja, über längeren Zeitraum auf jeden Fall verändert sich was. Ja. Manche sind aber auch so, sagen, ach, wenn ich einmal im Monat zur Tür komme, das reicht mir.
Okay.
Je nachdem, was der Tenor dahinter ist.
Ja, also es tut denen gut, deshalb sind sie dann bei dir. Okay, verstehe. Arbeitest du auch mit Paaren?
Ja, arbeite ich auch, aber seltener. Ich liebe das, mit Paaren zu arbeiten. Auch Paarberatung.
Ist es mehr so ein Teaching, was du denen dann irgendwie beibringst, wie sie sich halt gegenseitig massieren können?
Ja, mache ich auch manchmal.
Ja.
Manchmal, es kommen auch Paare, die einfach beide eine Tantra-Massage wollen, wo ich dann meist hintereinander massiere, der andere schaut dann manchmal zu. Oft ist es auch so eine Form von Teaching, manchmal auch in Bondage, also ich bin ja auch ein Bondage-Freak. ja, also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt leider noch eine andere Seite von der Paargeschichte. Es gibt viele Männer, die sozusagen Fake-Buchungen für Paare machen, die sozusagen dabei einen runterholen, wenn sie einen versucht, ein Paar Paarmassage oder sowas buchen. Deswegen lasse ich immer auch bitte darum, dass die Frau auch zu mir spricht.
Okay, alles klar.
Das zu verhindern, weil das ist dann ja oft meistens 3-4 Stunden, die dann gebucht werden. Und wenn ich dann sitze und jemand kommt nicht, das ist schade. Ich weiß nicht, warum das gerade so auf Paare bezogen ist, aber manchmal scheint das
spannend. Ja, das ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast ja auf deiner Webseite, ich habe mal das kurz durchgelesen, auch mal Kritik geübt. Über das ist ja ein gutes Recht, oder? Ich meine, du siehst ja in die Szene rein. Du hast gesagt, bei einigen von den Tantra-Masseuren oder glaube ich auch Masseurinnen, also je nachdem, ist das Problem, dass das Ego irgendwie ins Spiel kommt in der Massage, das dann irgendwie das Ganze stört? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber könntest
du... Ja, meinst du das zum Anfassen und Berühren oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du genau meinst?
Das hat irgendwas mit Diplomen und Auszeichnungen zu tun, also...
Ausbildung, ah ja, Okay.
Ausbildung, genau. Und das praktisch so diese, diese Einstellung, ja, ich bin ja doch irgendwie zertifiziert oder so und deshalb muss dir das jetzt gut tun, ja, ja, vielleicht gegenüber dem Klienten einfach, das stört aber dann irgendwie so das Ganze und das habe ich nicht so ganz verstanden, das wollte ich, dass du das mal kurz ausfällst.
Okay, dann fahren wir mal die Kritik ein bisschen aus. Also was ich im Laufe der Jahre in der Tantra-Szene so ein bisschen erfahren habe, gibt halt verschiedene Ausbildungswege. Und für manche Ausbildungswege, die denken dann, das ist die Tantra-Massage und wir sind jetzt die guten Tantra-Masseurinnen und die anderen sind es nicht so gut. Also die haben da so ein leichtes Ego-Thema, möchten auch, der Grund oder die Idee ist eigentlich ganz gut, wie sage ich, eine gewisse Qualität zu ja, dass die Tantra-Massage nicht von jedermann irgendwie so rumgemacht wird oder sonst irgendwas, eine gewisse Qualität zu etablieren. Aber bei mir kommt das oft ein bisschen komisch an, weil sie sich auch distanzieren dann von anderen. Und da wird so eine Heiligkeit draus gemacht und ich habe es nicht so mit Heiligkeit. Also es ist so... Ich versuche, wenn Männer einfach nur eine schöne erotische Massage wollen, ist auch für mich okay. Ja, versuche das nicht zu werten, sondern ich versuche, jeden, der kommt, da abzuholen, wo er ist. Und meine Erfahrung ist, dass manche, ich habe auch schon von Tantra-Massagen, die hochqualifiziert waren, Massagen bekommen, dachte, war jetzt nicht so der Bringer. Und es gibt andere Frauen, die haben nur so 2-3 Sachen gemacht und ich denke, wow, das ist eine Berührung, das ist eine Qualität. Also eine Ausbildung zeigt noch nicht, ist noch nicht für mich ein Garant darüber, dass eine tiefe Berührungsqualität da ist. Sondern eine Ausbildung kann sein, jemand hat einen Ablauf gelernt und eine gewisse Vorstellung, das ist die Tantra-Massage und ja, und aber das ist dieses auf den Moment eingehen, dieses Schwingen auf diesen Moment, auf diesen Menschen, den man da darauf, bedeutet das noch lange nicht.
Alles klar, ja. Ja.
Deswegen, ich mache Tantra-Sachen immer ein bisschen kritisch, weil dann heißt es immer nach Tantro, nach Dingsbums oder nach Bumsdings. Und bei mir ist es irgendwie, ich habe jetzt, meine Ausbildung war bei Sinnesart, die war sehr gut, aber das ist jetzt keine von diesen großen Instituten. Das ist, ich habe da gelernt, weil ich auch da angefangen habe und ich fand das eine sehr gute Sache und ich habe auch relativ schnell bin ich dazu übergegangen, dann auch dort Seminare zu machen und eben ganz viel Wert auf die Berührungsqualität zu legen. Also nicht so sehr auf die Ablauf. Natürlich muss erstmal ein Ablauf gelernt sein, aber ich sage für mich im Laufe der Jahre, die Tantra-Massage gibt es. Es gibt die Liga-Massage und die Yoni-Massage, aber es gibt Tantra-Massagen, die mehr bewegen. Es gibt Tantra-Massagen, die mehr mit Lomi-Lomi zu tun haben, also mehr mit Öl und unteren Körper gehen. Es gibt Tantra-Massagen, die eher mit der klassischen Massage zu tun haben. Ich glaube, umso mehr Massage man lernt, umso weniger gibt es die Massage, sondern man guckt einfach, was ist, lässt sich jemand gut bewegen, dann bewege ich ihn gerne. Wenn er steif ist wie ein Brett, ist es vielleicht nicht so einfach. Dann mache ich eher so fließende Sachen oder so. Ja, und da gibt es eben manchmal so eine Vorstellung davon, so ist eine Tantra.
Alles klar. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich meine, das gibt es ja auch in anderen Berufen. Es gibt immer Leute,
genau,
die können irgendwie selbst nach der Ausbildung noch für sich selber denken und Sachen dann auch entsprechend anzupassen oder je nachdem, wer vor ihnen steht. Und es gibt einfach Leute, die machen einfach immer das Schema F, ja, ab, egal wie und wo, so haben sie es gelernt und so ist es gut. Alles klar, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Ja, also eigentlich ist es so ein bisschen. Und dann, ja, wie gesagt, ich mag nicht diesen Heiligkeitsfilm, den manchmal sowas hat, weil Tantra als, ich sag mal, da gehe ich wieder zurück zu dem, was Tantra ist. Tantra ist ja sozusagen eine Sache, die sich definitiv mit Tabus auseinandersetzt. Und dafür gehört für mich alles dazu, was auch sexuell ist oder auch BDSM zum Beispiel oder eben Fesseln oder so weiter. Das ist für mich, ist überhaupt kein Widerspruch, weil Tantra beschäftigt sich mit Tabus. Und es ist nicht heilig. Es gibt zwar den heiligen Raum, ich sag mal so, diesen rituellen Raum. Aber mit was du berührst, ist egal. Und ja, aber das ist, glaube ich, wie mit jedem anderen Beruf, der da irgendwie ist. Ja. Ich habe schon Massagen bekommen von hochqualifizierten Ausbildern und dachte, oh Gott, was ist das? Ja. Der fummelt mir jetzt die ganze Zeit, der hat überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. Ja. Und er war selber Lehrer und weiß der Geier was. Also jetzt meine ich nicht Tantra, sondern überhaupt einen anderen Massagebereich oder einen anderen Körperarbeitsbereich. Und manchmal geht man in die Sauna, denkt, lässt sich mal hier so von jemandem durchgehen, denkt, oh, was ist das denn? Ja.
Ja, alles klar. Aber das widerspiegelt ja auch wieder den Gedanken der Akzeptanz, oder? Der Achtsamkeit und der Akzeptanz innerhalb praktisch dieses Moments, wo man sagt, das, was für dich stimmt und sozusagen im Einklang mit dir ist, das ist jetzt egal, was das ist. Ja, du hast ja gesagt, es gibt nicht die Tantra-Massage. Das kann eben Anteile haben von BDSM oder sonst was. Oder das, wenn das für einen stimmt in dem Moment, dann ist es praktisch, ist es richtig. Ich glaube, was einfach viele...
Genau, dann ist es Tantra-Massage.
Was einfach wahrscheinlich vielen ein bisschen schräg kommt, das kann ich mir gut vorstellen bei dem normalen Menschen, ja, so durchschnittlichen Menschen, wenn er die Wörter Spiritualität und Sexualität zusammenbringen soll, dann geht es einfach nicht. Und ich denke, das liegt höchstwahrscheinlich eben auch an der Kultur in unseren Breitengraden, oder du hast es ja schon anklingen lassen, die christliche Kultur ist einfach so, dass die Sexualität funktionell definiert war. Das ist da, um Kinder zu zeugen und mehr nicht. Ja, alles, was mit Lust zu tun hatte, war ja sehr lange praktisch verpönt, verboten, totgeschwiegen. Deshalb sind diese Sachen, deshalb kommt es ja auch eben aus anderen Kulturen, ne? Ferner Ost und so weiter. Also da hast du das eigentlich schon angesprochen. Deva, ich möchte jetzt ein bisschen weg vom Tantra und auf ein anderes Thema kommen. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, du bietest Menschen mit Behinderung an, mit dir auch eben sexuelle Massage zu haben. Und ich muss sagen, das ist etwas, was man gar nicht, aber wirklich gar nicht in Medien oder im Alltag, sowas hört man einfach nicht. Also das Thema Behinderung und Sexualität. Ich meine, ich selber kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal einen Zeitungsausschnitt gelesen habe, wo es hieß irgendwie, weiß nicht, Mann im Rollstuhl hat trotzdem sexuelle Bedürfnisse oder und hat mit, keine Ahnung, mit einer professionell ausgebildeten Masseurin irgendwie was Schönes oder erlebt, ja. So jetzt mal plopp gesagt. Also das ist schon etwas, was so ein bisschen, das bleibt irgendwie so am Rande. Und ich habe mich oft gefragt, warum das so ist. Also warum wird darüber nicht gesprochen? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ich sag mal so, eins muss ich sagen, es gibt schon eine ganze Menge Berichte über Sexualbegleitung. Also es ist jetzt nicht so, dass das gar nicht in den Medien ist. Mich nervt eher, dass, also der erste Gedanke bei Behinderung und Sexualität ist Sexualbegleitung und Behinderung und Sexualität. Ja, weil Sexualbegleitung ist eine Möglichkeit von vielen. So. Es ist, natürlich ist das Thema Behinderung riesig und dementsprechend ist auch das Thema Sexualbegleitung oder Sexualität Behinderung riesig. Ja. Aber Fakt ist, es ist ein Thema, was ein Tabuthema irgendwie immer noch ist, was ich zwar überhaupt nicht verstehe, aber vielen behinderten Menschen wird irgendwo im Kopf, dass die Männlichkeit oder die Weiblichkeit oder die Sexualität abgeschrieben. Die Leute kommen gar nicht auf die Idee, dass behinderte Menschen Sexualität haben.
Ja, das ist eben das, was ich unterstreichen wollte. Also danke, dass du mich noch zurechtweist. Also wie gesagt, ich habe gesagt, ich persönlich habe jetzt nichts gesehen. Vielleicht habe ich habe jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig recherchiert. Ich sage einfach, es begegnet mir nicht im Alltag. Und das ist dann schon für mich fraglich, weil das ist genau wie du gesagt hast. Eine Behinderung, das schaltet ja sozusagen nicht die Sexualität des Menschen aus, oder? Das ist ja, also es gibt ja keinen Knopf, wo du sagst, oh, jetzt hast du keine Bedürfnisse mehr. Ja.
Nee, im Gegenteil. Also, Behinderte haben dieselben Hormone und Ausschwingungen und alles, was da drum ist und dieselbe Lust wie mir. Es gibt natürlich auch schon Unterschiede innerhalb von der Behinderung. Es gibt zum Beispiel bei Spastikern, würde ich sagen, die müssten theoretisch das wirklich beschrieben bekommen, weil die Spastik geht nach dem Orgasmus. Also das tut denen richtig gut. Mhm. Bei anderen Behinderungen ist es manchmal eine Frage auch, wie viele Medikamente bekommen die noch. Manchmal ist es so, dass da gar nicht mehr so viel passiert, weil ein Haufen Medikamente noch dazukommen. Mhm. Aber was alle haben, ist ein Bedürfnis nach Nähe, nach Wärme, nach Kuscheln, nach anderer Haut spüren und manche auch richtig, also viele auch richtig Sexualität. Mhm. Und bei Menschen mit geistiger Einschränkung, da gibt es gar keine Einschränkung, was das Thema Sexualität betrifft. Mhm. Ja. Und das ist auch das Paradox ein bisschen, dass wir uns das oft nicht vorstellen können. Selbst wenn Menschen, ich sag mal, den geistigen Horizont eines eher Kindes haben, mhm. ist der Körper eines Mannes oder einer Frau. Mhm. Also die sexuellen Bedürfnisse sind deswegen genauso und die Hormonausschüttung und all das, was ist. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Problem, dass das auch in den Einrichtungen und so, wo viele behinderte Menschen leider noch leben, gar nicht so ein Thema wird. Mhm. Das hat auch ganz große Nachteile, dass es zum Beispiel viele Menschen, die in Einrichtungen leben, gucken dann natürlich Pornos und haben dann vielleicht die Vorstellung, weil sie auch nicht gefördert werden in ihrer, nicht sonderlich gefördert werden in ihrer persönlichen Entwicklung, sage ich mal, so also ein Einrichtungsthema, dass sie die Vorstellung haben, das ist die Realität, haben aber normale Männer auch. Und machen dann auch übergriffige Sachen den Frauen gegenüber. Also es gibt eine sehr hohe Missbrauchsrate in Einrichtungen. Und das ist eigentlich ein Thema, was viel, viel mehr Raum bekommen müsste. Und gerade Menschen, auch wenn man überlegt, manche leben ihr Leben lang in ihrem Bett, weil die Behinderung so stark ist und bekommen zwar Berührung, aber nur technische Berührung. Ja, sie werden ständig gewendet und gemacht und mit Handschuhen und es sind alles technische Berührungen, aber keine liebevollen Berührungen. Mhm. Das wird einfach gar nicht wahrgenommen, dass es, klar. Ja, dass das ein Bedürfnis sein könnte. Und es ist egal, welches Alter, das ist egal, welche Behinderung. Wir sind alles Menschen und jeder hat die gleichen Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Berührung ist ein Grundbedürfnis, wie Essen und Trinken und allem Möglichen ist Berührung ein Grundbedürfnis. Und da gibt es ja auch diese nicht so netten Experimente mit Babys, die dann gestorben sind, wenn sie nicht berührt wurden. Also wir brauchen Körperwärme, wir brauchen Körper.
Ja, da stimme ich dir ja vollkommen zu. Diese Experimente, die du gerade noch angesprochen hast, die wurden halt oft auch mit Primaten gemacht, mit Schimpansenbabys. Und die sind dann völlig, die konnte man einfach, entweder sind sie wirklich gestorben, oder wenn sie es überlebt haben, waren sie nicht mehr fähig, in, sagen wir mal, im sozialen Gebilde irgendwie weiter zu funktionieren. Also das sind einfach verstörte Existenzen, oder die da so rauskommen. Wie funktioniert das denn? Also ruft dich da irgendwie ein Verwandter von einem behinderten Menschen oder ruft dich irgendjemand von der Einrichtung und sagt, wir haben da jemanden, der hat irgendwie einen Wunsch eräußert, eben berührt zu werden.
Eigentlich alles. Also es gibt alles. Eltern oder Geschwister hatte ich auch schon, die sich bei mir gemeldet haben. Es gibt viele, die sich selbst melden. Selbst wenn manche nicht sprechen können, sie können irgendwie schreiben mit Computer. Ja. Mhm. Ich habe jetzt sogar einen mit Augen, Dingsbums, wie nennt man das? Er schreibt mir vorher immer alles, was er genau will mit seinen Augen. Mhm. Und ich gucke schon, also ich bitte eigentlich auch immer die Eltern oder die mich fragen in den Einrichtungen, es möglich zu machen, dass derjenige in irgendeiner Form selbst mit mir Kontakt aufnimmt. Mhm. Ja, wenn es irgendwie geht.
Geht.
Mhm. Irgendeine Form von Kommunikation möglich ist, weil es ist eine sehr intime Sache, die gehört nicht zu den. Ich finde es gut, wenn die Eltern das machen. Gerade bei Menschen mit geistigen Einschränkungen, da Termine zu machen, ist eine Katastrophe. Und auch manchmal will ich auch nicht, dass sie meine E-Mail haben, weil sie dann nicht verstehen, dass ich nicht die Freundin bin, sondern immer schreiben so. Ja. Da ist es manchmal gut, diesen Weg über die Eltern zu gehen, was Termine betrifft und da klar zu sein. Aber was so die Bedürfnisse betrifft, da frage ich lieber diejenigen selbst. Also da bin ich so ein bisschen, ich möchte einfach auf Augenhöhe, so gut es irgendwie geht. Mhm. Mhm. Aber die Anfragen sind alles möglich. Es gibt Einrichtungen, die fragen, die haben dann sagen, wo ich ab und zu mal hinfahre, und sagen dann, du, ich habe hier noch einen, würdest du dir vielleicht noch mal mit dem Gespräch machen und dann guck mal. Aber es sind wenige Einrichtungen. Viele Einrichtungen sind halt doch sehr der Sexualität gegenüber nicht so offen. Aber das öffnet sich. Manchmal sind es aber auch nur 2-3 Pfleger, die sich da zusammentun und sagen, wir machen das jetzt mal. Der braucht das, wir machen das. Also es ist oft so eine persönliche Sache von den Pflegern, die einfach sagen.
Das sind dann auch die Menschen eben, die wirklich jeden Tag mit den Behinderten was zu tun haben. Deshalb, und ich glaube, dadurch verstehen sie auch eben diesen Anteil an dem Menschendasein, dass es eben mal dazugehört und sehen das dann eben nicht von den von der Schreibtischperspektive von wegen, wo viele Leute sagen würden, ach was, das braucht oder nicht oder ich bin mir auch sicher, es gibt Leute, die würden sich jetzt auch darüber empören und sagen, das ist doch pervers, oder das darf doch nicht wahr sein, aber das ist ja eben das Selbstbestimmungsrecht des Menschen gilt ja immer, ja, auch in Momenten, wo der sollte, ja.
Sollte auch. Also ich meine, wir haben die Gesetze dazu, die werden bloß teilweise nicht immer eingehalten, aber ich sag mal, gibt es die Behindertenrechtskommission und so weiter und so fort. Und behinderte Menschen sollten das gleiche Recht auf alle Sachen haben, Selbstbestimmung, wie wir haben.
Gibt's viele Kollegen und Kolleginnen, die das machen? Oder nein?
Nein. Nein, also gut, ich habe lange nicht mehr gezählt. Also auf meiner Seite sind alle verlinkt, die ich kenne, weil eben ich oft Anfragen aus ganz Deutschland gekriegt habe und mir dann immer einen Mund fusselig geredet habe, sage ich, bin aus Bayern, ich komme da nicht hin und so weiter. Aber, und dann habe ich angefangen, auf meiner Seite alle zu sammeln und zu verlinken, auch mit dem Umkreis, in dem die sich bewegen. Es gibt auch ein paar, die reisen. Also das finde ich auch fast sehr faszinierend. Also die tun dann immer so eine Route machen mit bestimmten Leuten und tun sogar die Weg, also das Geld, das Reisegeld sozusagen dann einteilen. Finde ich toll, ja. Ist viel Arbeit, wäre mir jetzt nichts. Aber ich bin zum Beispiel nach wie vor in Bayern die Einzige. Ich kann es verstehen. Ich wünschte mir noch eine Kollegin hier. Es gibt noch eine, die so ein bisschen nebenbei macht oder sowas, aber jetzt so. Meine Bayern ist ja auch schon groß. Ja.
Ja, ja. Mhm.
Und vielleicht so in manchen Ecken würde ich mir wünschen, so, da wäre noch was. Also zum Beispiel Nürnberg ist ja schon wieder ein ganzes Stück weit weg oder Kempten oder sowas. Da habe ich eigentlich keine Lust hinzufahren, weil ich in München genug zu tun habe. München ist halt sehr, sehr viele Behinderte, weil es ein gutes Pflaster ist, weil es da auch die größte Behinderteneinrichtung gibt und mit ganz vielen Zweigstellen und so weiter. Damit habe ich genug zu tun. Ja, also da wünschte ich mir noch eine Kollegin mehr. Nordrhein-Westfalen ist wieder sehr gut bevölkert mit Sexualbegleiterinnen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Also, aber ich habe, wie gesagt, auf meiner Seite Sexualbegleitung vernetzt, alle verlinkt. Und wenn manche anfragen, schicke ich die auf die Seite und die sollen mal gucken. Aber ich schätze mal so 80 vielleicht, wenn überhaupt, nicht mal alle aktiv oder so. Aber ich habe auf meiner Seite auch zum Beispiel normale Prostituierte, die sagen, ich bin dem Thema Behinderung sehr offen gegenüber oder Tantra-Masseure. Die sagen, ich arbeite gerne mit behinderten Leuten. Ich habe jetzt aber nicht die Ausbildung der Sexualbegleiterin. Mir ist es wurscht, da bin ich wieder bei Selbstbestimmung. Es steht dahinter. Wer welche Ausbildung oder gar keine Ausbildung hat und sollte es dann selber bestimmen, was sie möchten.
Alles klar. Ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für dein Engagement. Ich finde es wichtig, dass es Engagierte wie dich gibt. Ich finde das wirklich ganz toll. Ich habe noch zwei Fragen für dich. So sind zwei Standardfragen bei uns, bei Eros und Psyche. Und zwar die erste Frage ist, was bedeutet Sex für dich persönlich?
Sex oder Sexualität? Sex. Oder Sex ist für mich jetzt gar nicht so spannend. Für mich ist mehr die Sexualität spannend. Also das hat für mich ganz viel mit Spielen zu tun, auch mit Lebensenergie. Dadurch, dass ich auch diesen BDSM-Kontext habe und die Seile so liebe, ich bin jetzt nicht so, ich bügel auch mal gerne, aber ich bin jetzt nicht nur so aufs Bügeln aus, sondern für mich ist Sex irgendwas, was auch den Alltag durchziehen kann. Es ist einfach ein Spiel. Ja, und ich liebe es zu spielen.
Okay, alles klar. Die zweite Frage, was für ein Obst oder Gemüse wärst du, wenn du wählen solltest?
Das ist aber nicht gut. Was für ein Obst oder Gemüse? Ich mag Mango so. Ich weiß aber nicht, ob ich für Mango wäre, aber die ist auf jeden Fall sehr saftig.
Mango, okay. Okay. Saftiges Mango also. Super.
Die wird auch immer saftiger, umso reifer sie wird. Das fällt mir nach einer
Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut und weiterhin alles Gute.
Danke dir. Ja, dann macht's gut. Tschüss.
Ja, meine Damen und Herren, das war der heutige Podcast mit Deva, der Tantra-Expertin, Tantra-Masseurin, Sexbegleiterin. Ich werde euch ihre Webseite mal unten verlinken, falls ihr noch Fragen habt oder Interesse daran habt, mit ihr in Kontakt zu treten, könnt ihr das gerne tun. Miriam und ich freuen uns natürlich über eure Feedbacks, Ideen bezüglich Themen oder sogar Gästen, wenn ihr mal eine Empfehlung habt oder machen könnt. Und ansonsten freuen wir uns, euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Viel Spaß!